Mir war es so. Es ist Sonntag. Und alles, was ihr tut in Worten und Werken, tut es als dem Herrn Jesus. Zu seiner Ehre. Jetzt wisst ihr es. In den Anfängen des Neuen Testamentes wurde für lange Zeit in den Gottesdiensten das Alte Testament gelesen, die Schriften des Alten Testamentes. Und nicht nur, wie es heute bei uns üblich ist, mal hier ein Vers und dort ein Vers, sondern die Bücher wurden einfach gelesen. Als die Briefe des Apostels Paulus dazu kamen, ermahnt und ermutigt Paulus immer wieder, zum Beispiel den Timotheus, und sagt, halte an mit dem Vorlesen. Und es sollte dafür gesorgt werden, dass die Briefe überall in den Gemeinden gelesen werden. Also auch hier nicht nur den einen oder anderen Vers, nicht nur mal ein Kapitel, sondern da wurden einfach in den Gottesdiensten die kompletten Briefe gelesen. Das würden wir vielleicht gar nicht packen. Ich weiß nicht genau, ob die Geschwister damals die Briefe so beim Lesen so verstanden haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie doch, oder ein Teil zumindest von ihnen, in manchen Gemeinden, nicht in allen Gemeinden, ja, von der Korinther-Gemeinde weiß man, dass dort Schwarzbrot oder etwas schwierigere Speise, geistliche Speise, nicht verstanden wurde. Und Paulus sagt noch ausdrücklich, ich kann euch das gar nicht geben. Aber es gab Gemeinden, da haben die Leute bestimmt relativ gut verstanden, was in der Abfolge des Lesens eines solchen Briefes auch gemeint ist. Wir müssen darüber nachdenken und den Geist Gottes immer wieder auch bitten, uns zu helfen, zu verstehen. Das ist auch normal. Heute Morgen möchte ich ein Bibelstudium mit uns machen. Ich lese nicht einen ganzen Brief, aber wir werden dabei viele Schriftstellen lesen heute Morgen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, Bibel zu lesen. Und das Ganze stellt den vierten Teil unserer Serie dar, Wandel im Geist oder was leitet dich? Und heute gibt es einige Auflösungen, um gewisse Dinge zu verstehen. Ich bin nicht sicher, ob jeder nachvollziehen kann, was da jetzt drin steckt. Aber ich hoffe, dass es so viele wie möglich aufnehmen können, weil es uns hilft, zu verstehen, wie wir überhaupt gelagert sind, wie wir überhaupt funktionieren, wie der Mensch funktioniert und wie wir als geistliche Menschen funktionieren. Weil das sind so viele Dinge in uns, wir nehmen so viele Dinge wahr, die wir teilweise gar nicht einordnen können, wo sie jeweils herkommen und wo sie uns hindrängen. Aber Gott offenbart uns Dinge, damit wir ein geistliches Verständnis der Zusammenhänge bekommen, die uns helfen sollen, als geistliche Menschen zu leben. Und nicht nur im Bereich der Seele hängen zu bleiben, seelische Christen zu sein, seelische und fleischliche Christen zu bleiben, sondern geistliche Fortschritte zu machen. Und das hängt damit zusammen. Ich möchte noch mal beten vorher. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist heute Morgen und dass du uns schon begegnet bist und uns weiter begegnen willst. Hilf uns, hilf jedem von uns, unseren Geist zu öffnen heute Morgen, um aufzunehmen, was du uns sagst und was du hineinlegen möchtest. Wir danken dir, dass du redest, auch heute noch, dass du erfahrbar bist und dass du immer noch ein sich offenbarender Gott bist. Herr, dass du dich nicht zurückgezogen hast ans Ende des Universums, sondern dass du mitten unter uns bist und dass du jedem begegnest, der sich öffnet vor dir und für dich. Hilf uns zu hören heute Morgen, hilf mir beim Reden, hilf uns verstehen. Wir danken dir, Herr, dass du alles gibst, was zum gottseligen Leben notwendig ist. Danke dafür. Amen. Zuerst noch einmal eine ganz kleine Zusammenfassung, damit ihr wieder auf dem Laufenden seid. Wir haben bereits gehört, der Mensch besteht in seinem Wesen aus drei Teilen. Drei Elemente, von denen das Wort Gottes sagt, dass man sie klar voneinander unterscheiden kann, die in ihrer Gesamtheit jedoch eine Einheit bilden und als Ganzes den Menschen ausmachen. Das ist Leib, Seele und Geist. Diese drei Dinge, diese drei Elemente bilden gemeinsam den kompletten Menschen. Das ist der Mensch. Der Leib ist dabei der sichtbare Teil des Menschen, der biologisch bestehend aus demselben Stoff zusammengesetzt ist, wie alle anderen Lebewesen auch. Und in diesem Punkt ist er tatsächlich auch nichts anderes wie ein Tier, tatsächlich. Ja. Er besteht aus denselben Elementen. Unser Körper ist aufgebaut aus denselben Elementen oder aus den Elementen und Bestandteilen, die in jeder Handvoll Dreck sich befinden. In jeder Handvoll Erde vom Acker. In jeder Handvoll Staub. Deswegen sagt die Bibel auch an einer Stelle über den Menschen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Der Körper, haben wir gehört, der materielle Teil des Menschen ist sterblich und er wird eines Tages wieder in seine Elemente, aus denen er aufgebaut ist, zusammenfallen und zerfallen aus den Dingen, in die Dinge hinein, aus denen er gemacht ist. So, das ist das Erste. Aber da ist noch die Seele, das haben wir auch schon ein Stück weit betrachtet. Da ist die Seele. Die Seele ist der eigentliche Mensch, das Ich des Menschen, das eigentliche Bewusstsein, der Sitz der Persönlichkeit. Und die Bibel sagt, dass der Mensch nicht eine Seele hat, wie es oftmals definiert wird, sondern dass der Mensch als Ganzes aus Leib, Seele und Geist Seele ist. Er ist eine lebendige Seele, heißt es an einer Stelle. Als Gott den Menschen schuf und ihm einen Körper gab, wurde der Leib, den Gott geschaffen hatte, erst dann zum Leben erweckt, als Gott dieses Leben in ihn hineingab. Der Körper war quasi das Gefäß, in dem das Leben sich ausbreiten sollte oder existieren sollte. Und als Gott den Körper schuf, wurde dieser Körper erst lebendig, als Gott ihn anhaucht und dadurch Leben in diesen Leib kommt und dieses Leben, dieser Geist, dieser Atem mit dem Körper verschmilzt. In Genesis 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. So, und die Seele ist nun der nicht materielle Teil seiner Persönlichkeit, die ihrerseits wieder im Wesentlichen ebenfalls aus drei Teilen, aus drei Elementen besteht, die in ihrer Gesamtheit aber auch wiederum eine Einheit bilden. Da ist der Verstand, der Wille und das Gefühl. Das ist der Bereich der Seele, des Ichs, des eigentlichen Menschen. Der Verstand ist die Denkfähigkeit des Menschen, seine Möglichkeit zu denken. Der Wille ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Du kannst entscheiden, was du willst. Es ist die Entscheidungsfähigkeit. Der freie Wille macht uns erst zum Menschen. Und das Gefühl ist der ganze Bereich der Emotionen und dieser emotionale Teil ist ein ganz wesentlicher Teil auch in unserem Menschsein. So, Verstand, Wille und Gefühl, der freie Wille, das ist das, was uns erst, diese Elemente machen uns erst zum Menschen und machen den Menschen aus. Und wir haben dann gehört, selbst wenn der Körper irgendwo beschädigt ist und der Körper irgendwo Teile verliert durch Unfall oder Amputation, bleibt der Mensch in seinem Wesen dennoch derselbe. Denn der innere Mensch ist nicht materiell. Und er ist in gewisser Weise, obwohl er verschmolzen ist mit dem Leib, auch unabhängig von ihm. Das spielt keine Rolle in der inneren Wesenhaftigkeit. Die Seele, das heißt das Bewusstsein, der Verstand, der Wille, das Gefühl, funktionieren tatsächlich auch unabhängig von der körperlichen Beschaffenheit. Vielen von euch wurden schon die Mandeln entfernt, stimmt? Manche haben keinen Blinddarm mehr. Der eine oder andere hat vielleicht den Finger verloren oder irgendetwas anderes. Das hat aber nichts mit einer Persönlichkeit zu tun. Die bleibt dabei einfach unverändert. So, und jetzt kommen wir zum Dritten und darüber haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Die Bibel sagt, dass der Mensch auch einen Geist hat. Und dieser Geist ist laut Gottes Wort das innerste Zentrum des Menschen. Und dieser Geist ist ebenfalls nicht materiell und kann von daher nicht mit den Sinnen und nicht einmal mit dem Verstand, der im Bereich der Seele ist, erfasst werden. Es ist nicht möglich. Ja? Wir erfassen es auf eine andere Art und Weise, kommen wir noch drauf. Und das Wort Gottes zeigt uns jetzt, dass der Lebensatem, den Gott in den Leib des Menschen hineingeblasen hat, zum Geist des Menschen im Menschen wurde, zu einem Lebensprinzip in ihm. Was am Anfang geschah, als Gott den Menschen anblies und das Leben kam in ihm, wurde in ihm zum Geist des Menschen. In Hiob 32, Vers 8 heißt es jetzt, es ist der Geist im Menschen, der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig werden lässt. So erst durch den Geist wird der Mensch zu einer lebendigen Seele mit Bewusstsein und eigenem Willen. Dann heißt es weiter in Hiob 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. In Zacharia 12, Vers 1 lesen wir, so spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Das stimmt überein mit dem, was Jesus im Neuen Testament in Johannes 6, Vers 63 sagt, wo er deutlich macht, ganz deutlich, ultimativ, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Und es stimmt mit dem überein, was der Apostel Jakobus in seinem Brief sagt, in Jakobus 2, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so glaube ohne Werke. Das Entscheidende ist, der Leib ohne den Geist ist tot. Und in Prediger 12, Vers 7 ist etwas total Interessantes. Dort sehen wir, was geschieht, wenn der Mensch stirbt, wenn der Leib stirbt. Der stirbt nämlich nicht einfach, sondern der Geist wird ihm genommen. Der Staub kehrt zurück, heißt es hier, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben. So, der Leib kehrt zum Staub zurück. Der Geist im Menschen kehrt zu Gott zurück, von dem er ihn empfangen hat. Im Psalm 146, 4 heißt es, sein Geist geht aus, hier ist vom Menschen die Rede, sein Geist geht aus und der Mensch kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Dann gibt es keine Zukunft mehr, er ist gestorben, er ist tot. Ja? Der Geist geht aus und er kehrt zur Erde zurück. Und seine Pläne gehen verloren. In Hiob 34, 14, 15 heißt es dann, wenn Gott nur an sich selber dächte und seinen Geist und seinen Lebenshauch zu sich selbst zurückzöge, so würde alles Fleisch augenblicklich verscheiden und der Mensch zurückkehren zum Staub. Das stimmt überein mit dem, was Jesus selbst sagt in Lukas 23, Vers 46. Doch bei ihm ist es ein bewusster Prozess anscheinend gewesen. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er, heißt es hier. Im Geist war das Leben. Und er sagt, ich übergebe dir mein Leben. Und das tut er, er legt sein Leben, er legt seinen Geist in die Hände des Vaters und stirbt im selben Augenblick. So, erst der Geist im Menschen, der von Gott kommt, lässt ihn zusammen mit dem Leib zu einer lebendigen Seele werden. Und Leib, Seele und Geist verschmilzen in demselben Augenblick zu einer Einheit. Das ist der Mensch, so wie er ursprünglich von Gott gemacht war. Der Leib, aus dem der Mensch geformt ist, zeigt uns die Bibel, ist von der Erde und kehrt zum Staub zur Erde zurück. Der Geist aber, der in den Körper hineinkommt und den Menschen lebendig macht, ist von Gott. Und der kehrt zu Gott zurück. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Hier ist es wichtig aufzupassen, weil immer wieder vom Geist die Rede ist. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem menschlichen Geist, dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist. Das ist nicht dasselbe. Der Heilige Geist wohnt, wenn der Mensch wiedergeboren wird, im Geist des Menschen. Das ist sein Wohnort. Dort ist er zu Hause, wenn Christus durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Er wohnt in unserem Geist. Natürlich im Körper. Der Geist ist im Körper. Ja? In der Seele. Das ist die innerste Kammer. Dort wohnt der Heilige Geist. Und es ist ganz deutlich unterschieden von unserem Geist. Denn der Heilige Geist trägt die Persönlichkeit Gottes in sich. Er ist die Person Gottes. Und er leitet und führt uns und spricht zu uns durch unseren Geist hindurch. Das stimmt wiederum überein mit dem, was der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 16, wo er sagt, der Geist, und hier ist der Heilige Geist gemeint, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in unserem Geist und gibt unserem Geist das Zeugnis, jawohl, dieser Mensch, du bist ein Kind Gottes. Und beide bezeugen uns, ich bin Kind Gottes. Ich bin es. Das kannst du nur wissen durch den Geist. Wenn Gott dir sagt, du bist ein Kind Gottes und dein Geist diese Information aufnimmt vom Geist Gottes und weitergibt an die Seele und der Verstand beginnt es zu artikulieren und du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. So, die Bibel spricht jetzt an vielen verschiedenen Stellen tatsächlich vom Geist des Menschen, dass der Mensch einen Geist hat, und zwar klar unterschieden vom Geist Gottes und vom Heiligen Geist. In Daniel 7, Vers 15 heißt es, mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert, und die Gesichter meines Hauptes erschreckten mich. Im Alten Testament spricht es schon davon, dass Menschen, die mit Gott lebten, wussten, sie haben einen Geist. Und das waren Leute im Alten Testament. Ich bin überzeugt, wie Daniel oder auch wie David und einige andere, die möglicherweise in einer vorweggenommenen Art von Wiedergeburt, in einer besonderen Art und Weise schon mit dem Geist Gottes Verbindung hatten. Ja? Im Hinblick auf das Kreuz, das noch kommen sollte. Wir sind wiedergeboren im Hinblick auf das Kreuz, was in der Vergangenheit schon geschehen ist. Und so ist es möglich, meiner Meinung nach, ich würde das nicht als die ultimative Dogmatik verkündigen, aber dass Einzelne schon im Alten Testament im Hinblick auf den Erlöser, der in der Zukunft für sie kommen würde und den sie schon für sich fest hatten, auch eine besondere Verbindung mit dem Heiligen Geist haben. Das nur nebenbei. Jedenfalls sagt Daniel, dass mein Geist tief in meinem Innern ist bekümmert. Oder in Sprüche 20, Vers 27 heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Da werden wir nachher noch kurz drauf eingehen. Das ist eine wunderschöne Stelle. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, aber eine Leuchte, eine Lampe, muss angezündet werden, stimmt? Damit sie Licht gibt. Jesaja 26, 9. Mit meiner Seele verlange ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. So, hier hören wir im Alten Testament schon die Unterscheidung von Seele und Geist. Ja? Hier sind Leute, die haben davon schon etwas gewusst. Mit meinem Geist suchte er nach Gott, sagt er. Mit seinem Geist. Er suchte nach Gott. Und das stimmt mit dem überein, was Jesus im Johannesevangelium sagt, Kapitel 4, Vers 24. Er sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. In 1. Korinther 14, Vers 14 sagt der Apostel Paulus, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand, der wiederum zum Bereich der Seele gehört, ist fruchtleer. Könnte man jetzt überall etwas dazu sagen, aber das wird zu weit führen. Galater 6, Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das ist etwas, was immer und immer wieder kommt im Neuen Testament. Sei mit deinem Geist, sei mit eurem Geist, Brüder. Und schließlich Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und wir werden noch sehen, warum Seele und Geist auch getrennt und geschieden werden müssen und warum es wichtig ist, das zu erkennen. Ja. Und als letztes 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht der Apostel von innen nach außen. Geist, Seele, Leib. In der Schriftstelle vorher ging er von außen nach innen. Scheidung von Seele und Geist. Ja, auch das ist ein wichtiger Aspekt, der uns noch aufgeht, was das bedeutet. Der Mensch hat also einen Geist. Er besitzt selbst einen Geist, der zu ihm gehört. Und die Bibel zeigt nun, wie der Leib des Menschen mit der äußeren Welt, mit der stofflichen, mit der materiellen Welt in Verbindung steht, von der er selbst auch ein Teil ist, so steht der Geist des Menschen mit der geistlichen Welt in Verbindung. Durch seinen Leib ist der Mensch in Kontakt mit seiner Umwelt und wenn wir leben, dann wirken wir auf unsere Umwelt ein. Ich spreche jetzt gerade zu euch, das ist eine Einwirkung. Wir bewegen uns in der Umwelt mit unserem Leib. Wir treffen Entscheidungen, wir tun Dinge. Das heißt, wir wirken auf sie ein, aber umgekehrt beeinflusst unsere Umwelt auch wiederum uns selbst und sendet Impulse, die zu uns kommen und die wiederum von unserer Seele aufgenommen werden, von Verstand, Wille und Gefühl und interpretiert werden. Aber nicht alle Impulse, die von außen kommen, stimmen mit dem Willen Gottes überein. Im Gegenteil, manche sind ihm ganz und gar entgegengesetzt. So sehen wir dann, durch den Geist eben ist der Mensch mit der geistlichen Welt verbunden und kann durch den Geist mit Gott kommunizieren und Gott mit ihm. Johannes 4 wieder, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Ich bin überzeugt, dass diese Stelle nicht nur meint, wenn wir Gott anbeten, in dem Moment, wo wir sagen, Gott, ich bete dich jetzt an, dass das durch den Geist geschehen muss. Sondern überhaupt jeder Kontakt, jeder Umgang mit dem heiligen Gott, mit dem allmächtigen Gott, mit dem unendlichen Gott, mit der Fülle der Fülle, das muss durch den Geist geschehen. Weil der Verstand nicht in der Lage ist und nicht fähig ist, Gott überhaupt zu erfassen. Sondern es kann nur durch den Geist geschehen, im Glauben. So, Seele, Verstand, Gefühl kann das nicht. Deshalb geschieht die Anbetung im Geist und muss im Geist geschehen. Unabhängig von den Gefühlen, haben wir vorhin schon etwas gehört. Und durch den Geist spricht auch Gott zu uns und teilt uns eben Dinge mit. Ja? Ich spreche jetzt nicht von der Bibel, wo das Wort Gottes schon geschrieben ist, sondern diese persönlichen Dinge, wie Gott uns persönlich führt und leitet durch den Geist und uns zum Beispiel auch auf eine Schriftstelle oder irgendetwas hinweist. Das muss ja irgendwo herkommen. Und der Verstand hilft uns dann allerdings, diese Dinge zu verstehen, die von Gott kommen. Ja. Wenn der Geist Gott untergeordnet ist und unsere Seele bereit ist, aus dem Geist zu empfangen, ist auch die Seele dem Geist untergeordnet und kann die Dinge interpretieren und verstehen. So, die Seele, ich spreche von dem wiedergeborenen Menschen, die Seele des wiedergeborenen Menschen hat also einen Leib auf der einen Seite und den Geist, seinen Geist auf der anderen Seite und hat dadurch Kontakt in beide Richtungen. Jetzt kommt's. Und muss jeweils entscheiden, wem sie folgen will. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Ob sie dem gehorchen will, was aus dem Geist kommt und den Willen Gottes vermittelt, oder ob sie den Impulsen folgt, die aus der Seele kommen, die über den Leib kommen, die von außen kommen oder einfach aus der Seele auch heraus, die aber dem Willen Gottes oftmals oder immer wieder auch entgegengesetzt sind. So, die Seele ist das Entscheidungsorgan in uns, der Sitz des Willens. Wem folgt sie? Wem folgen wir? Wem gibt die Seele Autorität über sich? Und wem räumt sie die Herrschaft über sich ein? Sie muss also entscheiden, ob sie dem Geist folgen will und damit, jetzt sind wir beim Thema, vom Geist geleitet ist. Unser Thema ist Wandel im Geist. Vom Geist geleitet ist. Oder ob sie dem Leib, dem Fleisch und den Versuchungen der äußeren Welt einfach nachgeben will, die über die Sinne aufgenommen werden. Und dann sehen wir gleich ganz am Anfang, folgt der Test. Und der sah folgendermaßen aus. Die Schlange lenkt den Blick des Menschen auf die Frucht, von der Gott gesagt hatte, ist es nicht. Schau dich um, tausende Bäume und Früchte, alles Gute. Bedien dich, so wie du willst, du kannst alles haben. Aber diese eine Frucht, bitte lass das, iss nicht davon. Aber die Seele war bewegt. Die Versuchung war da. Und die Schlange tut es ihre und sagt, hey, das ist wunderbar hier, diese Frucht. Und dann heißt es wörtlich, sie war schön anzusehen, eine Lust für die Augen, begehrenswert. Und hier sind die Begierden auch, die im Seelenleben vorhanden sind. Und wenn wir nur seelisch beherrscht werden, nimmt das überhand. Ja. Aber hier, das war begehrenswert, Einsicht zu bekommen, Gutes und Böses zu erkennen, heißt es hier, und so selbst wie Gott zu werden. Das selbst wie Gott werden entschied sich nicht daran, dass sie in eine Frucht bissen, sondern dass sie im Eigenwillen gegen Gott die letzte Entscheidung über ihr Leben trafen. Ich tue, was ich will. Ich bin mein eigener Gott. Ich entscheide selbst. Und sie machten sich dadurch zu ihrem eigenen Gott letztendlich, ja, der die Entscheidung Gottes nie mehr akzeptierte. So, und sie nahmen und aßen und folgten damit den Impulsen des Leibes, des Fleisches von außen her. Und hier sehen wir, beim Sündenfall überging die Seele die Autorität des Geistes einfach. Sie wurde nicht akzeptiert. Der Geist hatte in dem Moment nichts mehr zu sagen. Und er verlor automatisch seine bevorzugte Stellung. Die Seele erkannte den Geist nicht mehr an. Und jetzt hat die Seele die Herrschaft über den Geist übernommen, obwohl die Leitung durch den Geist hätte geschehen sollen. Wurde aber von der Seele nicht anerkannt. Wollte nicht mehr dem Wort Gottes folgen, sondern selbst bestimmen und ließ sich ab dem Moment nicht mehr vom Geist leiten. Das Dramatische dabei, weil die Seele den Impulsen des Leibes und des Fleisches jetzt folgte, geriet sie selbst unter die Herrschaft und unter die Gewalt des Fleisches. Die Lüste des Fleisches, all die Dinge, die im Menschen so vorhanden sind und an ihm zerren und er sich kaum dessen erwehren kann. Und der Mensch wurde in dem Moment, so sagt es Gottes Wort, ein fleischlicher und nicht ein geistlicher Mensch. Ja? Und er starb geistlich. Der Geist in ihm erstarb. Der Geist hatte seine ursprüngliche Funktion verloren und war jetzt für Gott und Gott gegenüber tot. Wir wissen das, das bedeutet nicht, dass der Geist jetzt weg war. Er hat sich nicht aufgelöst. Er war immer noch in ihm, im Menschen. Aber die Verbindung zum Leben aus Gott, die war zerbrochen. Und der Mensch war ab dem Moment geistlich tot. Und in 1. Mose 6, Vers 3 lesen wir jetzt, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben. Ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht für immer geben. da er ja Fleisch ist. Jetzt war der Mensch Fleisch. Und das müssen wir uns auch etwas näher angucken. Der Mensch war Fleisch. Er hatte nicht nur irgendwie auch einen fleischlichen Sinn, war ein bisschen fleischlich auch, sondern der Mensch als Ganzes ist Fleisch, sagt uns die Bibel. Sein ganzes Wesen ist durch und durch vom Fleisch durchdrungen. Der Mensch ist Fleisch. Ja. Deshalb heißt es in Johannes 3, Vers 6, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das ist Fleisch. Und in Römer 7, Vers 14 lesen wir, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, sagt Paulus. So, der Mensch wird nicht dadurch fleischlich oder wird nicht dadurch Fleisch, dass er jetzt der Sünde hinterhergeht oder einer bösen Leidenschaft sich hingibt und so lange dabei bleibt, bis diese Dinge so stark Raum gewinnen in ihm und er durchdrungen und gefangen wird von diesen Dingen, beherrscht wird vom Fleisch, sondern das Wort erklärt ganz ausdrücklich, der Mensch ist Fleisch, er ist so geboren. Er ererbt es von seinen Eltern und die haben es von ihren Eltern ererbt und die wieder von ihren Eltern und so weiter und so fort und so weiter. Egal wie ein Mensch beschaffen ist, völlig egal, ob er klug ist oder schön, ob er fleißig ist oder ungeduldig, ob er grausam ist oder freundlich. Ob er irgendwie seltsam ist oder gut. Er ist Fleisch. Er ist Fleisch. Und alles ist in diesem Fleisch eingeschlossen. Und das hat nichts mit unserem Verhalten oder mit unserem Charakter zu tun. Denn alles ist Fleisch. Du kannst es nehmen, wie du es willst. Jeder Mensch, der geboren wird, bringt das als Erbe mit, sagt Gott. Das ist sein Erbe und zwar unabhängig davon, wie seine Eltern waren. Ob es gute Leute waren oder weniger gute Leute, spielt alles keine Rolle. Und es gibt keine Ausnahme und es gibt keinen Unterschied. In Römer 3, Vers 23 lesen wir dann, denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. So keine Erziehung, keine Charakterbildung, keine Sittlichkeit und auch keine Religion, die irgendwo da ist, können daran irgendetwas ändern. Der Mensch ist Fleisch. Der Mensch, vom Menschen gezeugt und vom Menschen geboren, ist Fleisch und keine menschliche Anstrengung kann das irgendwie ändern. Deprimierend, gell? So, aber zuerst kommt die schlechte Nachricht, bevor die gute kommen kann. Ja? Ist ja klar. Ja, aber apropos gut, was ist dann mit den guten Menschen? Mit den sogenannten guten Menschen, was ist mit ihnen? Manchmal hört man das, aber das ist doch ein guter Mensch. Oder manche sind auch selbstbewusst, ich bin doch ein guter Mensch. Ja. So, das mit den guten Menschen, das ist so eine Geschichte, ihr Lieben. Es gibt tatsächlich sittlich, moralisch ganz, ganz ehrenwerte Leute, wirklich, wo man den Hut ziehen muss und sagen, Mensch, die sind wirklich gut drauf, ja, und die bewegen sich wirklich super, ja. Die Geschichte, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt, kennen die meisten von euch. Und er begrüßt ihn und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Jetzt sind wir genau bei diesem Punkt. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und jetzt sagt Jesus zuallererst als Reaktion, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott. Jetzt zählt dieser junge Mann aber auf, wie gut er schon ist. Ja, er sagt also, Jesus, ich habe alle Gebote gehalten, von klein auf. Ich habe meine Eltern geehrt, ich habe nicht gestohlen, ich habe immer gegeben, ich habe gefastet, ich habe dies und jenes getan, habe mich immer moralisch perfekt verhalten. Ich bin schon ziemlich gut. Gleichzeitig spürt er aber, dass ihm noch etwas fehlt. Und Jesus macht deutlich, das Entscheidende fehlt dir. Denn all dein Gutsein hilft dir nichts. Also lass alles, was du hast, lass es hinten. Und komm und folge mir nach, sagt er. Und jetzt wendet sich der Gute ab. und unterstellt sich nicht dem guten Meister, der gleichzeitig Gott ist, der allein gut ist, und lässt sich nicht von ihm als Jünger führen, sondern er geht traurig hinweg, heißt es. Und Jesus ist genauso traurig darüber. So, das Problem mit den guten Menschen ist tatsächlich oft, weil gerade sie meinen, Gott nicht zu brauchen, weil sie es vielleicht besser wissen, weil ihr moralischer und ethischer Standard sie ein ganzes Stück weit doch auszeichnet. Aber das ist eine Fehlinterpretation von Gutsein. Und es ist eine absolute Fehleinschätzung dessen, was der Mensch ist in den Augen Gottes. Fleisch. Und gerade hierin zeigt sich auch bei dem Guten, ich spreche jetzt nicht eine Person an, sondern bei dem Guten schlechthin, dass man so an den Tag legen kann, gerade darin zeigt sich erneut das Fleisch. Diesmal aber im Gewande der äußeren Tadellosigkeit, die aber immer noch unabhängig ist, selbstbestimmt und in Eigenregie ihr Leben führt. Ausgestattet mit guten Eigenschaften, vielleicht beste Eigenschaften, aber trotzdem autonom und unabhängig von Gott. Und solange sich ein guter Mensch wirklich auf sein Gutsein verlässt, dass ihn er vor Gott auch irgendwie qualifizieren soll und er nicht anerkennen will, dass er genauso Erlösung braucht, dass er genauso Annahme in Gott braucht und nicht anerkennt, dass er nur Fleisch ist, wird ihm das alles nichts nützen. Denn Fleisch, das ist der Punkt, egal in welcher Form das es auftritt, in welchem Gewand es daherkommt, ist immer gottfeindlich gesinnt. Immer, das sagt uns Gottes Wort. Und ist Gott niemals untertan und akzeptiert Gott nie als Gott. In Römer 8, Vers 7 lesen wir jetzt, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Fleisch, egal in welcher Form, wird Gott nie wirklich als Gott akzeptieren und ihm glauben und sich ihm unterordnen. Und das kann eben auch bei einem sogenannten guten Menschen geschehen. Aber der Mensch muss nicht gut sein, um eine solche Haltung einzunehmen. Das Fleisch kommt in allen möglichen Formen daher. Ein Mensch, der unglaublich gewalttätig ist, aggressiv, vor dem sich alle Welt fürchtet, kann in einem Augenblick zu Gott durchdringen und völlig verwandelt werden und er findet Annahme bei Gott. Warum? Weil er sein Fleisch gebessert hat? Nein, weil er Gott geglaubt hat. Und weil Gott aus ihm eine andere Person macht. Eine geistliche Person mit Geist und der Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren und Kontakt mit ihm zu haben. So, und deshalb, solange ein Mensch nicht von Neuem geboren ist, und was neu geboren werden muss, ist der tote Geist, der umgekehrt einst gestorben ist im Menschen und der manchmal so dermaßen im Menschen versunken ist, in der Seele, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie überhaupt einen Geist haben. Die Seele ist so dominant, dass alles sich in ihr aufgelöst hat, auch der Geist. Deswegen spricht die Bibel im Neuen Testament davon, dass das Wort Gottes schließlich durchdringt, wiederum bis zur Scheidung von Seele und Geist, damit der Mensch erkennt, hier kommuniziere ich mit Gott. Nicht aus der Seele. Hier tut Gott etwas. Hier macht Gott etwas lebendig. Und was von Neuem geboren wird, ist unser Geist, nicht unsere Seele. Du hast dieselbe Seele noch. Aber sie ist vielleicht schon ein Stück weit verändert, weil du mit dem Geist lebst. Und dem Geist erlaubst, dass er Einfluss auf dich nimmt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lebst du immer noch sehr, sehr fleischlich. Auch Christen, viele Christen leben fleischlich. Immer dort, wo wir dem Geist keinen Raum geben, leben wir im Fleisch. Wir leben ein seelisches Leben und nicht ein Leben aus dem Geist. So, solange der Mensch eben nicht wiedergeboren ist, bleibt er versunken einfach unter der Herrschaft der Seele, von Gott entfremdet. Er bleibt Fleisch und der Geist ist in Finsternis und kann nichts erkennen, kann Gott nicht erkennen. Deswegen sagt Jesus in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht erkennen. Er kann es nicht sehen, sagt Jesus. Er kann es einfach nicht sehen. Warum nicht? Weil er einen toten Geist hat. Er ist nicht erleuchtet. Er kann nicht sehen. Er weiß noch gar nicht, dass er überhaupt da ist. Ihm fehlt schlicht und einfach die Antenne dafür. Solange der Geist tot ist und kein Leben aus Gott, in sich trägt, kann er nichts erkennen. Er kann Gott nicht erkennen. In 1. Korinther 15 lesen wir dann, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Jetzt die gute Nachricht. Es muss nicht so bleiben. Denn Gott schenkt Licht und er schenkt Leben. Und er hat eine Sehnsucht, Licht und Leben zu schenken, denen, die im Finstern wandeln, heißt es bei Jesaja. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein helles Licht. Wir gehen stracks auf Weihnachten zu, wo diese Stellen wieder ganz aktuell waren. Gott sandte ein Licht. Und in diesem Licht ist Leben, heißt es im Johannesevangelium. Und er schenkt dieses Licht und dieses neue Leben durch eine neue Geburt. Durch die Wiedergeburt des Geistes. Nicht des Leibes, nicht der Seele, aber des Geistes. Und bei der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in unseren alten, erstorbenen Geist und macht ihn lebendig und erleuchtet ihn, so als ob eine Lampe angezündet wird. Und deswegen heißt es hier, in Sprüche 20, 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, die alles erforscht. Durch den Heiligen Geist kommt Leben in unseren Geist, denn der Heilige Geist bringt dieses Leben mit sich. Er trägt es in sich. Er ist das Leben. Und die Bibel sagt uns, das ist der Geist Jesu, der in unsere Herzen gesandt ist, damit wir leben. Durch ihn kommt Leben in uns. Und der tote Geist erwacht auf einmal zum Leben, sobald der Geist Gottes in ihm ist, sobald er ihm Leben einflößt, das mit ihm kommt. Und der neue Mensch, der Mensch empfängt neues Leben in dem Moment aus Gott. Er wird aus Gott geboren. Das ist die Wiedergeburt. Und wenn wir das wissen, verstehen wir auch besser, was Johannes sagt in seinem Evangelium im ersten Kapitel, wo von Jesus die Rede ist, der das Wort ist, der Gott ist, der von Ewigkeit her bei Gott war, der aber Fleisch wurde, Menschengestalt angenommen hat, um mitten unter uns zu kommen. Und dann heißt es ab Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Doch die Finsternis hat sich vor ihm verschlossen. Das war die erste Reaktion auf das Kommen Jesu. Dann geht es weiter. Da trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit sie es erkennen und annehmen. Johannes war der Erste, der sagt, das ist Gottes Lamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er ist das Licht der Welt, glaubt an ihn. Und seine Jünger haben ihn dann verlassen und haben sich an Jesus gehängt und sind mit dem Licht gegangen. Er, Johannes, war nicht selbst das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Denn das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, ist in die Welt gekommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe wiesen ihn ab und nahmen ihn nicht auf. Und jetzt kommt's. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, das heißt aus dem Willen des Fleisches, durch natürliche Geburt, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das werden Kinder Gottes, weil der Geist Gottes in ihnen lebt und sie in Gemeinschaft sein können mit Gott. So, wie geschieht das jetzt? Mancher könnte denken, hey, ein komplizierter Vorgang. Nein, nein, überhaupt nicht kompliziert. Das Wort Gottes erklärt jeden, der mit seinem Herzen an Jesus als seinen persönlichen Erlöser glaubt, als wiedergeboren. Jeder, der an Jesus als seinen Erlöser, seinen persönlichen Erlöser glaubt, ist von Gott wiedergeboren, ob du das fühlst in deinem Seelchen oder nicht. Das kriegst du gar nicht mit. Dieses Werk Gottes geschieht nämlich in deinem Geist und ist nicht vom Verstand fassbar, aber es geschieht, weil Gott sagt, dass es geschieht. Allen aber, heißt es hier, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben. Und in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Wie, so einfach? Kann das so einfach sein? Kann das wirklich sein? Ja, kann sein. Denn es ist ein Geschenk. Das ist nichts, was wir uns verdienen könnten. Irgendwie durch Gutsein oder irgendwie. Der Mensch kann nicht gut sein im Vollsinn des Wortes, weil er Fleisch ist. Es ist ein Geschenk und wir können uns damit beschenken lassen, indem wir es annehmen. Wir können wählen wieder. Und können Ja dazu sagen. Wir können erwählen und es annehmen, indem wir Gott glauben, was er hier sagt. Einfach indem wir glauben, was er sagt. Schaut mal, Adam hätte Gott glauben können, aber er hat der Schlange geglaubt und ist gestorben. Und heute sagen manche, na das hat uns dieser Kerl eingebrockt. Und heute sitzen wir in diesem Schlamassel. Wir Armen. Nein, wir stehen heute in genau derselben Position und Situation. Wir stehen wiederum vor einer Frucht, von der Gott uns sagt, nimm sie und iss. Nimm Jesus auf. Nimm ihn an als deinen persönlichen Erlöser. Iss von dieser Frucht und du wirst leben. Adam hat Gott nicht geglaubt und ist gestorben. Und Gott sagt, ich verlange nicht mehr von dir. Vertraue mir und du wirst leben. Deshalb ist es so einfach, dennoch eine oder die wichtigste Entscheidung des Lebens, die man hier treffen kann, das ist ganz klar. Aber wir stehen an derselben Stelle. Was kannst du jetzt tun? Kannst einfach glauben und vertrauen. Und dein Herz in dir, in das Gott hineinwirkt, sagt dir, jawohl, das ist die Wahrheit. Aber deine Seele, du selbst, musst dennoch entscheiden. Tust du es oder nicht? Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, bedeutet, ihn anzuerkennen als Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Ihm zu glauben bedeutet, ihn anzuerkennen als Gott. Deswegen spielt Glaube diese entscheidende Rolle. Verstandesmäßig kannst du Gott nicht erfassen. Nicht zuerst, der Verstand wird es später können, ja, wenn er Gott untergeordnet ist. Durch Gutsein kannst du Gott nicht gefallen, weil du Fleisch bist. Aber durch ein Herzensja zu Gott drücken wir unsere Anerkennung aus, du bist Gott. Und jeder, der Gott annimmt, wird von ihm angenommen, sagt uns die Schrift. Und er wird aus Gott geboren und wird zum Kind Gottes. Das können wir tun. Und das kann jeder tun, der eine Seele hat, eine Seele ist, der Verstand hat und einen freien Willen. Amen. Lasst uns mal aufstehen. Ich möchte euch bitten, mal eure Augen zu schließen. Wirklich die Augen einfach zulassen und halt mal innerlich die Klappe jetzt auch. Bleibe einfach ruhig jetzt stehen. Vielleicht sind einige unter uns, die sind schon lange Christen, aber ihnen fehlt dieses innere Zeugnis der Wiedergeburt, dass sie wiedergeboren sind und sie zweifeln immer wieder oder haben Mühe, weil sie an sich selber sehen, wie fleischlich sie manchmal. Sie sehen viel Seelisches an sich und Fleischliches und bezweifeln dadurch, dass sie wirklich wiedergeboren sind. Aber der Herr sagt dir, sein Leben ist in dir. Dein Geist ist erneuert. Dort, wo du fleischlich bist, hast du nicht gelernt, im Geist zu wandeln. Und aus dem Geist zu leben. Aber es bedeutet nicht, dass der Geist Gottes nicht in dir ist. Sondern gerade weil du dieses Zeugnis auch suchst und diesen Kampf in dir spürst, ist es geradezu ein Zeugnis dafür, dass du von neuem geboren bist. Du leidest unter dieser Situation, zwischen Fleisch, Seele und Geist gerissen zu sein. Aber Gott sagt dir heute Morgen, wenn du an mich glaubst, bist du von neuem geboren. Freu dich, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der nie diesen Kontakt mit Gott hatte, der noch gar nicht wusste, dass das überhaupt möglich ist. Aber er spürt eine Sehnsucht in sich, eine Sehnsucht nach Leben. Und wenn du Sehnsucht nach Leben hast, dann sehnst du dich eigentlich nach Gott, der das Leben ist. Vielleicht hast du in deinem Leben nach Leben gesucht, durch alle möglichen Dinge hindurch. Eins ist ganz gewiss, heute Morgen kannst du, wenn du willst, Leben finden. Nicht irgendwo, sondern in Gott, der das Leben ist. Und die Bibel sagt, wer zu ihm kommt, der wird von ihm wiedergeboren. Das heißt, Gott ist dann dein Vater. Und du trägst dann sein Leben in dir. Denn dein Vater hat sein Leben an dich weitergegeben und dich zum Leben gebracht. Und so mit Gott. Wo Gott Wiedergeburt schenkt, eine neue Geburt aus Gott, ist sein Leben in dem Menschen. Und er ist ein Kind Gottes. Darf ich mal fragen heute Morgen, ist jemand hier, der sich danach sehnt, Gott zu begegnen? Oder auch, der sich danach sehnt, dieses innere Zeugnis einfach bleibend in sich zu haben. Ich bin ein Kind Gottes. Dann heb mal deine Hand und lass mich das mal sehen. Okay. Das sind eine ganze Reihe. Gut. Dann brauchst du nichts zu tun, um dieses zu erzeugen, sondern einfach nur dein Herz zu öffnen vor dem Gott, der dir begegnen will. Und ihm zu sagen, bitte Gott, komm in mein Herz. Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich bin Fleisch, das weiß ich. Aber ich möchte aus dem Geist geboren werden, weil ich dich kennenlernen will. Zünde meine Lampe an. Erleuchte meinen Geist. Erneuere in mir einen Geist, der Gemeinschaft hat mit dir. Lebe in mir. Lass mich dein Kind sein. Und nimm alles weg, was mich von dir trennt. Und komm und sei du mein Leben. Du bist mein Herr und mein Gott. Danke dafür. Wenn du das glauben kannst, ist es genug. Es ist genug. Und wenn du ihm das ausdrückst, indem du sagst, ich glaube an Jesus Christus, ist es genug. und der Geist Gottes schenkt dir eine Wiedergeburt und du kommst in Gemeinschaft mit ihm. Und das geschieht jetzt. Sag dem Herrn einfach dort, wo du stehst, Jesus, ich glaube an dich. Erleuchte meinen Geist und hilf mir zu unterscheiden zwischen Seele und Geist, weil ich jemand werden will, der durch deinen Geist geleitet ist. Ich will jemand sein, der im Geist wandelt, der nicht unter der Dominanz der Gefühle mit allen widerstrebenden Gefühlen bleibt, sondern der hört auf dein Wort und der sich leiten lässt durch deinen Geist, in meinem Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. So, dieses Zeugnis der Wiedergeburt bekommt keiner, oder meist bekommt man meistens nicht, weil man es fühlt. Sondern dieses Zeugnis ist in der Zusage Gottes, dass er dir sagt, wenn du an mich glaubst, bist du wiedergeboren. So, wenn du dieses Zeugnis in dir tragen möchtest, dann glaube einfach, dass du von neuem geboren bist, weil Gott es sagt, dass du von neuem geboren bist. Auch das geschieht durch den Glauben und nicht durch seelische Gefühle hindurch. Und dann kommt deine Seele zur Ruhe und die Unruhe hört auf. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort, das so tiefe Gedanken hat, Herr. Und wir danken dir, dass du uns nicht verwaist zurückgelassen hast, sondern deinen Geist in uns gesendet hast und dass du unter uns bist durch deinen Heiligen Geist, um uns in alle Wahrheit zu leiten. Und Herr, du machst so deutlich, wenn wir in deinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wir danken dir, dass du dabei bist, uns Stück für Stück immer mehr freizusetzen von allem, was nicht der Wahrheit entspricht. Von jeder Lüge, von allen falschen Vorstellungen, die uns aber binden, Herr. Du möchtest uns freisetzen und wirst uns freisetzen durch die Wahrheit. Und wir danken dir dafür, dass du der Werkmeister bist, der an uns arbeitet. Herr, du weißt genau, wo es bei uns hakt und bist voller Geduld, Herr, und führst uns und leitest uns in der rechten Weise. Und wir danken dir dafür, dass du mit jedem zum Ziel kommst. Du hast begonnen und du wirst vollenden. Und Herr, wir sagen dir heute Morgen, wir wollen uns in Geduld üben. Und wir wollen uns leiten lassen von dir und von deinem Geist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das alles in uns bewirkst. An deinem Kreuz ist alles geschehen. Du sagst, es ist vollbracht. Und wir danken dir, dass unser ganzes Leben, unsere Seele zur Ruhe kommen darf in dem, was du getan hast, in deinem Werk. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich möchte diejenigen bitten, die sich über längere Zeit mit solchen Dingen herumschlagen, obwohl sie Christen sind und nicht zur Ruhe kommen innerlich, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wendet euch doch schneller an einen Bruder oder eine Schwester, kommt zu mir oder jemanden zu den Ältesten und sagt, hey, ich plage mich damit. Ja, und sprecht mit jemand. Lasst euch beraten, lasst mit euch beten und betet gemeinsam. Das ist nichts, was man mit sich rumschleppen muss. Sondern wir dürfen frei leben und in dieser Freiheit leben. Aber manchmal führt uns unser Seelenzustand in Situationen und eine Situation ist, wir wagen nicht, es mitzuteilen. Das ist auch nicht geleitet durch den Geist. Das ist auch nur eine fleischliche, seelische Reaktion. Aber je schneller wir uns dem unterstellen und Hilfe auch annehmen, desto schneller wird uns geholfen und wir sind frei. Amen. Amen. Halleluja. Markus macht schon das Licht aus. Denkst du, ich bin schon fertig? Ja. Ich bin fertig. Der Herr noch nicht, aber ich schon. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit und betet zu